zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Distanz und Gloria, Folge Nummer 235. Und damit auch noch herzlichen Glückwunsch, nein, beziehungsweise frohe Ostern. Man kann, glaube ich, beides sagen, oder? Geht schon, ne? Und ja. Ich hoffe, dass ihr ein wunderschönes Osterfest hattet und noch habt. Es ist ja heute Montag, wenn die Folge rauskommt, beziehungsweise Sonntagabend. Jetzt aktuell, da wir aufnehmen, ist Samstag, der 4.4.2026, genau. Uhrzeit 12:07 Uhr, nehme ich mal an. Und es sind vor dem Mikrofon der Herr Robert und der Herr Städt. Und damit wollte ich die obligatorische Frage, die du mir sonst immer stellst, einmal an dich stellen. Wie geht's dir?
Guten Tag allerseits und frohes Ostern. Mir geht's sehr gut. Es ist sehr schön in Paris. Eine Frage muss ich ganz kurz stellen. Bei dir ist es 12:07 Uhr?
Ja, genau. Bei mir ist 12:07 Uhr. Also wir haben eine Stunde Zeitverschiebung. Deshalb habe ich das auch einfach mal so dazu gesagt. Genau, bei Herrn Polas ist es 11:07 Uhr. Genau, ich bin nämlich in Tallinn in Estland und da haben wir eine Stunde plus Zeitverschiebung und auch ein kleines bisschen Latenz, wie ich gerade merke, aber das kennt ihr ja von uns, dass das ab und zu mal so ist. Das ist ja Teil dieses Podcasts, dass wir Distanz, Gloria und vor allem Distanz oft haben.
Ab nächster Staffel benennen wir diese dann heißt es Distanz und Gloria und Latenz. Aber ja, wir haben tatsächlich ein bisschen zu kämpfen. Ich versuche das natürlich im Schnitt hinterher wieder ein bisschen auszugleichen, so gut es geht, aber seht uns das nach, wenn, ich sag mal, das Internet bei dir im Ostblock und das Internet bei mir im Westblock, also die waren schon mal besser. Mein WLAN hier im Airbnb funktioniert gleich gar nicht. Ich bin hier also auch nur übers Handy drin und das tut sich auch gelegentlich ein bisschen schwer. Wir werden also sehen, was am Ende dabei rauskommt. Ich habe es ja schon gesagt, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich bin in Paris, sitze hier in meinem Airbnb, habe mir eben schön Frühstück gemacht, schlürfe nebenbei noch einen Kamillentee und bereite mich mental, während wir natürlich diese Folge ins Mikrofon löffeln, schon auf Vorstellung Nummer 3 vor heute der Johannespassion. Die ersten zwei waren sehr schön. Eine hat bereits stattgefunden im Théâtre de Poissy und eine andere gestern schon in der Chapelle Royale, ein wirklich königlicher Ort, muss man mal sagen, aber es ist auch in Versailles, also alles andere wäre jetzt auch überraschend. Fakt ist aber schon, dass man beim Bau solcher Kapellen in Zukunft aufpassen sollte, nicht so viel Gold zu verbauen, dass man geblendet wird, wenn man einfach nach links und rechts guckt. Das ist schon wirklich, also dekadent ist noch massiv untertrieben. Das ist schon, also ein super geiler Raum, aber wirklich, also schon sehr viel Gold.
Ja, also es ist völlig verrückt. Ich denke mir, das, was du gerade gesagt hast, denke ich mir im Petersdom. Ich bin da jetzt in meinem sehr jungen Leben bereits dreimal drin gewesen. Ich habe mir das dreimal angeschaut von innen und jedes Mal, wenn ich reingehe, das haben wir ja letzte Folge schon gesagt, bin ich beeindruckt davon. Wobei da ja nicht so wahnsinnig viel Gold verbaut wurde wie in Versailles und das auch nicht stört beim Singen. Es stört viel mehr beim Singen, dass es ja sehr groß ist alles. Ja. Aber gut, darüber haben wir letzte Folge gesprochen.
Der Petersdom ist übrigens in den Zuschriften eines der Top-Wahrzeichen gewesen, wo die Leute gesagt haben, ja, das war live tatsächlich sehr interessant und sehr beeindruckend. Ich muss manchmal ein bisschen Worte jonglieren, weil ich mich hier seit einer Woche im Prinzip nur auf Englisch und radebrechendem Französisch verständige. Deswegen kann es sein, dass mir immer mal ein Wort flöten geht. Aber ja, genau, also dieses Bauwerk hat also auch bei euch großen Eindruck hinterlassen.
Dann lass uns doch gleich mal diese Rubrik aufleben lassen, also vielleicht mal kurz einen Schnitt zu dem zu geben, was da für Zuschriften kam, weil danach wollte ich noch was anderes erzählen, aber lass uns doch erstmal dazu kommen. Hast du dann dir einen Überblick verschafft oder müssen wir das auf nächste Woche verschieben?
Nee, also es ist viel Verschiedenes. Oft ist das, was medial so angehypt wird, das hat sich so rauskristallisiert, gar nicht mal so geil. Also da fiel zum Beispiel der Kreidefelsen, Cap Arcona, so die Ecke, ist ganz eindrucksvoll, aber jetzt bei weitem nicht so, wie es aufgebläht wird medial. Da war dabei der Petersdom als positives Beispiel, aber auch, wie wir es schon ausgeführt haben letzte Woche, Circus Maximus als große Enttäuschung, wo dann nach durchzechter Nacht versucht wurde, eine Runde zu laufen, was dann nicht funktioniert hat, und das ist eigentlich die emotionale Verbindung dazu, wie uns eine Zuhörerin schrieb, liebe Grüße an der Stelle. Und ansonsten fiel auch Kamakura, also der große Buddha, und verschiedene andere Dinge. Also es war jetzt nichts, wo man gedacht hätte, das überrascht mich jetzt wahnsinnig von den Zuschriften her, sondern es ist schon eher so auch unsere Wahrnehmung, die sich da widerspiegelt. Danke für eure Teilnahme.
Ja.
Ja, wir kommen auf euch zurück.
So, genau. Ich wollte nur noch eine andere Sache erzählen. Wir hatten ja zusammen eine Begegnung der Woche.
Ja.
Nicht wahr?
Absolut.
Möchtest du davon erzählen oder soll ich davon erzählen?
Ich glaube, also auch wenn du das sehr charmant machen würdest, aber ich glaube, es ist in dem Fall charmanter, wenn ich es erzähle, weil es mich begeistert, nach wie vor. Es ist nämlich so, dass ich ja von Frankfurt aus...
Okay, mich begeistert es ja auch.
Dass ich von Frankfurt aus geflogen bin und an diesem Tage, wo ich geflogen bin, noch ein Konzert in Kronberg hatte. Und in der Tat war da ein uns allen sehr bekannter Pilot der Lufthansa, der in Standby versetzt war, in der Lage, sich das Konzert zumindest halbteilig anzuhören, hat mich danach zum Flughafen geschafft und mich sogar noch rumgeführt, mit den ein oder anderen Lifehack am Frankfurter Flughafen verraten, den wir aber natürlich ja nicht weitergeben, sonst macht es ja jeder. Und das war der Herr Stett. Und das war sehr, 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 sehr schön. Ich habe mich da wahnsinnig gefreut. Und das hat mir die Anreise sehr versüßt.
Das freut mich. Also für mich hat es diesen sonst eher trögen Standby-Dienst auch schön gemacht. Weil man muss es so sehen, dadurch, dass ich ja nicht in Frankfurt wohne, muss ich für Bereitschaftsdienste nach Frankfurt anreisen, egal ob ich aktiviert werde oder nicht, weil es 90 Minuten Vorlaufzeit gibt. Das heißt, ich werde angerufen und muss dann 90 Minuten später am Flughafen sein. Das heißt nicht, dass der Flug 90 Minuten später abfliegt, aber ich muss halt 90 Minuten nach dem Anruf da sein. Das kann dann auch zum Beispiel sein, dass der Flug verspätet wird, weil es keinen anderen gibt, der rechtzeitig eher da ist. Das ist dann so. Oder man schafft es halt eher. Aber 90 Minuten ist die Vorlaufzeit und deshalb muss ich dann in der Bereitschaft, in der Kurzzeitbereitschaft in Frankfurt sein und sitze dann da halt rum. Und Kronberg ist eine halbe Stunde vom Flughafen weg. Das heißt, das ließ sich machen. Ich konnte allerdings trotzdem nur die erste Hälfte des Konzertes mit 4 Bach-Kantaten, also ich konnte nur die ersten 2 Bach-Kantaten hören, weil in der Kronberg Academy, Casals Forum heißt der Raum, in dem das ist, dieser Konzertsaal ist abgeschirmt, also auch gegen Mobilfunkempfang, Internet und Mobilfunk. Was im Grunde eine super Sache ist, aber für jemanden, der Bereitschaft hat, nicht. Ja, das heißt, ich hatte ab 12 Uhr meine Bereitschaft und 11 Uhr ging das Konzert los, was erstmal großartig war, dass es überhaupt zu dieser Uhrzeit war, sonst wäre es gar nicht gegangen. Und da konnte ich zumindest die erste Hälfte genießen. Und ich habe sie wirklich sehr genossen. Also ich muss wirklich sagen, ich habe ja selten mir die Zeit genommen, Kantaten in dieser Form zu hören. Weil wenn, dann war es in der Motette und selbst das ist selten und dann war es meistens der Chor, an dem ich selber Mitglied bin. Das ist einfach was anderes, selbst wenn man da nur zuhört, wenn das der eigene Chor ist oder einfach, wenn man wirklich als Konzertbesucher dahin geht und sich die Zeit nimmt und es war ja auch wirklich gut, das muss man auch noch dazu sagen, das einfach sich dem zu widmen. Und ich war gefesselt, ja, eine Stunde kann ja lang sein, aber die Stunde war sehr kurz. Also zu kurz eigentlich für mich. Und es hat mich fasziniert. Ich war auch gefesselt. Und das Verrückte an diesem Publikum war, dass, also man guckt sich ja auch mal nach links und rechts um, wenn man dann doch mal eine Sekunde Zeit hat während des Applauses, ja, und nicht die ganze Zeit gefesselt ist von der Musik. Das ging allen so. Also es hat da keiner irgendwie viel gehustet oder Bonbonpapier ausgewickelt oder irgendwas in der Art, sondern die haben wirklich der Musik gelauscht und fanden es scheinbar schön und auch der Zeit, die sie dafür eingeplant haben, würdig. Ja, das muss man ja auch dazu immer mal so. Ja, so kann man es auch sehen als Wertschätzung der Zeit, ja. Und ich habe es wirklich sehr genossen. Vielen Dank, dass es möglich war.
Das ist überhaupt kein Problem gewesen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Und man muss ja wieder sagen, dass dieses Konzert ist wieder ein Beispiel gewesen dafür, dass das Publikum ja keine Ahnung hat, was hinter den Kulissen los ist. Das ist ja auch irgendwie immer schön und das ist auch der Reiz an dem Job so ein bisschen. Dass nämlich morgens früh um 7 ich eine WhatsApp von meinem Tenorkollegen, der auch in dem Konzert gesungen hat, eine Nachricht gekriegt habe, ja, also ich kriege kaum einen Ton raus, kannst du dir vielleicht die Arie in der Kantate BWV 6 nochmal angucken und die vielleicht übernehmen. Und dann stehst du natürlich morgens um 7, Gewehr bei Fuß und drückst dir das irgendwie drauf. Dann haben wir das in der Anspielprobe einmal geprobt und dann musste das also gehen. Ja, also der Kollege hat sich dann tapfer geschlagen bei allem, wo man sich so ein bisschen zumindest verstecken konnte. Also hat er zwei Duette gesungen und im Chor ein bisschen zurückgehalten. Da habe ich dann versucht, ein bisschen zu führen. Aber also das sind dann die aufregenderen Dinge, wo du dann zusehen musst, dass du irgendwie ankommst hinten am Doppelstrich. Aber ich glaube, gemerkt hat man es nicht.
Genau, also ich kann jetzt nicht so genau sagen, das war ja die Kantate, bei der ich nicht mehr dabei war, leider, wo du das übernommen hast, aber der Kollege hat sich wirklich wacker geschlagen.
Ja.
Es ist ja immer schwierig, also es wurde auch angekündigt, dass er sich wacker schlägt. Das ist ja entweder gut oder schlecht, wenn das vorher angekündigt wird, weil oft merkt man es gar nicht. In dem Fall war es aber so, dass es nicht komplett zu überhören war und für durchaus geneigte Musikliebhaber mit Erfahrung war das, hätte man vielleicht sonst gesagt, naja, der ist aber ein bisschen schwach auf der Brust vielleicht. Ja. Insofern war es aber eher beeindruckend, dass er trotzdem so gut singen konnte unter diesen Bedingungen. Also es war gut, aus meiner Sicht war es gut, dass es vorher gesagt wurde.
Ja, es ist für einen Künstler wirklich immer so ein bisschen so ein Balanceakt, weil die Frage ist natürlich, sagst du es oder sagst du es nicht? Ich habe es einmal ansagen lassen, das war von der Matthäus Passion, wo ich mir wirklich nicht sicher war, ob die Stimme durchhält, die 3 Stunden. Also da war ich Evangelist und das fand ich nur fair, dann vorher anzukündigen, wir wissen nicht, ob der Sänger, wenn er vorne anfängt, hinten ankommt und ich konnte aber auch nicht Karfreitag dann jemanden anderen vorschicken, weil da gibt es einfach keine Tenöre mehr, die das wirklich gut machen, weil die einfach andere Mucken haben. Und dementsprechend habe ich es dann ansagen lassen. Aber wenn es halt nur so ein bisschen ist, dann ist halt die Frage, machst du die Leute jetzt drauf aufmerksam und die würden es unter Umständen vielleicht gar nicht mitkriegen. Bei mir war es damals so offensichtlich und beim Kollegen war es jetzt auch so offensichtlich, dass es dass die Ansage, da kommst du dann auch eigentlich kaum drum rum, dass man doch kurz was dazu sagt. Jedenfalls nach dem Konzert war es dann so, dass wir zum Flughafen gefahren sind und du mir so deine Hut gezeigt hast, was sehr spannend war, einfach auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu sehen und wo ist das Lufthansa-Hauptquartier und wo würdet ihr essen und wo könnt ihr euch eure Autos abholen, also fürs Auto mieten quasi, habt ihr ja Sondertarife, was ich auch total charmant finde irgendwie. Und das war sehr schön. Dann ging mein Flug völlig unproblematisch von Frankfurt nach Paris. Das war auch erschreckend kurz wirklich. Also wir sind 40 Minuten wirklich geflogen. das hatte ich nicht mehr so auf dem Schirm, dass das so nah ist. Ja, und dann ging die Odyssee los in Paris.
Oh Gott, ja, erzähl mal.
Sich in der Metro zurechtzufinden, ohne jetzt wirklich die Sprache zu beherrschen. Also ich meine, man weiß natürlich ungefähr, wo man hin muss und mit dem Handy von heute geht das auch irgendwie alles. Aber dann geht es schon los, dass du erstmal das Ticketsystem in dem Land verstehen musst, wo du gerade bist. Und das war ein bisschen kompliziert. Denn so richtig das angeboten, was ich eigentlich brauchte, vom Gefühl her, hatte mir der Automat nicht, der Ticketautomat. Und ich habe dann versucht, mit Händen und Füßen irgendwie dort so Leute zu fragen. Das Problem ist, war ja Sonntagabend, da ist dann jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viel los, selbst in Paris. Habe mich dann also durchgefragt und bin dann noch einkaufen gewesen, weil ich bin ja hier in einem Airbnb und kam dann, ich glaube, um 9 oder so war ich dann letztendlich hier und habe es mir dann hier gemütlich gemacht. Das Airbnb ist eigentlich schön. Das ist eine Einraumwohnung, die auch völlig für die Zwecke ausreicht. Die einzigen beiden Probleme ist, es ist wahnsinnig hellhörig. Also am zweiten Abend, beziehungsweise in der zweiten Nacht von 0 Uhr bis 2.30 Uhr haben meine Nachbarn einen Streit gehabt, bei dem ich, wenn ich Französisch könnte, jedes Wort hätte mit übersetzen können. Also ich hätte den kompletten Streit quasi mitbekommen und hätte vielleicht auch mitstreiten können durch die Wand. Da war ich dann wirklich zweimal kurz davor, die Polizei zu rufen und stellte dann fest, du kannst ja gar kein Französisch. das wäre ein bisschen schwierig gewesen. Und habe das dann also mit Oropax ausblenden können. Und das Zweite, was hier ein bisschen suboptimal ist, ist, es ist ein bisschen hell für meinen Geschmack. Also ich bin ja wirklich so ein, so ein Nachtschläfer. Also ich brauche es wirklich dunkel im Raum, wenn ich gut schlafen soll. Aber ansonsten ist das hier sehr nett. Es ist dann aber so gewesen, an dem Montag war ja Probe. Und du kennst mich ja, ich bin ja in der Regel ein sehr pünktlicher, um nicht zu sagen ein überpünktlicher Zeitgenosse. Und bin dementsprechend 2 Stunden vor Probenbeginn losgefahren, weil in der App stand, es braucht ungefähr 50 Minuten bis Versailles. Und ich fuhr mit der Linie L, die dann die nach Versailles, also ich fahre hier so ein bisschen Straßenbahn und dann ist eben Metro und so, und kam ungefähr 3 Haltestellen weit. Und dann hieß es, ja hier, Ferme Terminal. Und ich dachte, scheiße, wieso, was jetzt Endstelle? Und zwar gab es irgendwie Unfall oder was weiß ich auf der Strecke. Und dementsprechend fuhr der Zug nicht weiter. Und ich stand also so eine, also 1:20, 1 Stunde 20 vor Probenbeginn, irgendwo in Paris, an irgendeiner Haltestelle. Und habe jetzt überlegt, ja, shit, was machst du jetzt? Weil es gab auch überhaupt nicht den Anschein von irgendwie Schienenersatzverkehr oder irgendwas. Und das muss ich mal sagen, das ist richtig hohl gewesen, weil die machen hier jede mögliche Ansage. Hier lassen sie ihr Gepäck nicht stehen und achten sie auf die Stufe beim Aussteigen. Machen die in Französisch, Englisch, Italienisch, Spanisch und sogar Deutsch zum Teil. Nur die Ansage des Schienenersatzverkehrs, also wie du dich jetzt zu verhalten hast, die kam nur auf Französisch, was natürlich sehr hilfreich war, nicht? Und dann stand ich da und guckte so ein bisschen rum, weil ich überlegt mich erstmal orientieren musste und sah ein Pärchen, die genauso guckten wie ich. Und die mich dann ansprachen und fragten, ob ich wüsste, wie es nach Versailles geht. Und ich sagte, nee, aber ich will da auch hin. Wollen wir uns irgendwie zusammentun? Und das waren ein Pärchen, die kamen irgendwie aus Monaco und haben quasi Urlaub gemacht in Paris. Sprachen, also witzigerweise sagten sie mir, sie sprechen Italienisch, haben aber die ganze Zeit Spanisch miteinander gesprochen. Dann und konnte ich dann auch ein bisschen, also mich ein bisschen verständigen mit denen, wobei die ganz gutes Englisch gesprochen hat, zumindest die Frau. Und dann haben wir also uns irgendwie durchgefragt, wo müssen wir jetzt hin? Und dann hieß es ja, nehmt einen Bus. Bus ist das Beste. Der brauchte aber auch 50 Minuten dann nach Versailles. Und mir rannte langsam die Zeit davon. Also sind wir zu der Bushaltestelle und warteten. Und der Bus sollte kommen 13.50 Uhr und 15 Uhr war Probenbeginn oder so. Nee, anders. 14.50 Uhr und 15.30 Uhr war Probenbeginn, so war es. Und das war aber schon so, dass der Bus wäre 5 Minuten zu spät angekommen. Das heißt, ich habe also meinem Auftraggeber eine Nachricht geschrieben, beziehungsweise angerufen, gesagt, hier, sorry, hier gibt es irgendwie ein Problem, es wird wahrscheinlich 5 Minuten später. Und, ja, gar kein Problem, mach wie du kommst. So, und dann kam der Bus nicht. 5 Minuten spät, 10 Minuten zu spät. Und ich dachte, scheiß drauf, Leute, also das geht so nicht. Habe dann nachgeguckt, wie lange man mit dem Auto fährt, es waren 20 Minuten ungefähr. Dann habe ich den beiden Kollegen vorgeschlagen, ey, wollen wir uns einfach ein Uber teilen und dorthin fahren, weil mir geht hier langsam ein bisschen der Arsch auf Grundeis, ich muss irgendwie zu der Probe kommen. Dann haben wir letztendlich also ein Uber genommen. Und das hat sehr gut funktioniert. Und dann bin ich also wirklich ungefähr 10 Minuten zu spät zur Probe gewesen. Was ich aber vergessen hatte, ist, ich bin ja in Frankreich. Also da hat die Probe gefühlt noch nicht mal angefangen gehabt, sondern die waren dann noch irgendwie am Rummehren und Machen. Dementsprechend war der ganze Stress am Ende relativ umsonst. Hat mich aber dazu gebracht, das erste Mal ein Uber zu benutzen. Und das ist sehr gut. Das hätte ich gar nicht so gedacht. Es ist verhältnismäßig, also es kommt darauf an, wann man bucht, aber es ist verhältnismäßig billig in der Regel. Vor allem verglichen mit, ich sag mal, normalen Taxiunternehmen. Und ich habe bisher wirklich da sehr gute Erfahrungen nur gemacht mit. Ist jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung der Woche, aber hilft dann tatsächlich doch in Städten, wo man sich so gar nicht auskennt, relativ verlässlich von A nach B zu kommen. Und ist auch in der Zahlungsabwicklung und so, finde ich, eigentlich sehr unkompliziert. Also eigentlich eine ganz gute Sache. Auch wenn ich weiß, dass offizielle Taxiunternehmen das ein bisschen anders sehen. Weil sie sich aber auch seit Jahren nicht bewegen. Gut, anderes Thema. Ja, jedenfalls habe ich es dann zur Probe geschafft und ja. Die Probe war dann fein. Und dementsprechend waren dann auch die Vorstellungen ganz, ganz schön bisher. Und jetzt haben wir heute nochmal eine in der Chapelle Royale. Und morgen dann noch eine im Salle Gaveau in Paris. Und das wird bestimmt sehr nett. Was sehr lustig ist oder was sehr interessant ist, die legen es hier wirklich drauf an. Das erste Konzert ging 20.30 Uhr los, das gestern ging 20 Uhr los, heute geht es 19 Uhr los und morgen 17 Uhr. Also sie provozieren quasi, dass irgendwann mal irgendjemand zu spät kommt, weil er einfach sich drauf verlässt. Ja, es wird schon später sein.
Das ist wirklich, ja, Das würde ich so wahrscheinlich auch nicht planen. Aber es hat bestimmt Gründe. Es hat bestimmt Gründe, die wir nicht verstehen, weil wir nur einen Teil des Puzzles kennen. Des großen Puzzles.
Ja, ja. Das ist richtig. Ach, so, Herr Stett, wie also, geht's dir denn jetzt in
das Estland? Hört sich nach einer. Ja, also erstmal, das hört sich nach einer interessanten Story an. Ja, es hört sich nach viel Spaß an, viel Aufregung und auch ein kleines bisschen Nerven dazu. Ja, also es braucht ein bisschen Nervenkitzel und es nervt auch manches. Also eine gelungene Konzertreise eigentlich.
Ja. Genauso wie sie sein soll, ja. Ich habe sogar an dem Tag frei, ganz kurz, wenn ich das noch einschieben darf, hatte ich sogar die Muße, weil normalerweise ist das auch manchmal einfach nicht so. Da bin ich dann auch einfach so, ich habe auch überhaupt keine Hemmungen auf einer Reise in einer Stadt, wo man denkt, ah, da musst du doch übelst Sightseeing machen, habe ich überhaupt keine Hemmungen, auch einfach mal einen Tag im Bett zu verbringen. Das ist mir völlig wurscht. Weil ich auch weiß, irgendwann wirst du es schon nochmal hierher schaffen. Und meistens sind die touristischen Attraktionen auch wirklich, gerade so in Paris, so, ich sag mal, zeitintensiv, dadurch, dass du erstmal ewig anstehen musst, dass ich da auch immer relativ wenig Böcke drauf habe. Ich konnte mich aber an unserem freien Tag tatsächlich motivieren, mal nach Notre Dame zu fahren, um mir die renovierte Kirche anzugucken. Und ich muss sagen, also einerseits, das wäre jetzt wirklich ein Fall für die Empfehlung der Woche, dass, weil das hat sich schon irgendwie krass angefühlt. Ich habe mir auf die Ohren gelegt, dass das Album Perutin und Ars Antiqua vom Hilliard Ensemble, was also genau die Notre-Dame-Zeit musikalisch abbildet, und bin damit auf dem Ohr durch Notre-Dame gelaufen. Das fühlt sich schon irgendwie spektakulär an, in der Kirche zu stehen, wo diese Musik geschrieben und aufgeführt wurde. Das hat tatsächlich ein bisschen was von Bach und der Thomaskirche, muss ich sagen, vom Gefühl her. Und es ist Wahnsinn, wie gut die diese Kirche renoviert haben. Also du kriegst, also dass dahinter jetzt noch ein Kran steht, wenn du es nicht wüsstest, dass die wirklich ja quasi halb ausgebrannt ist, du würdest es nicht wissen. Also du würdest es nicht sehen, wollte ich sagen. Wenn du es nicht wüsstest, würdest du es nicht sehen, bin ich mir relativ sicher. Das ist wirklich, wirklich gut rekonstruiert und gut wieder gebaut. Mir hat damals echt das Herz geblutet, als ich gesehen habe, dass das in Flammen stand. Also das wollte ich unbedingt sehen und das habe ich gemacht und das war sehr schön und das kann ich empfehlen. Da ist auch die Schlange so, dass das relativ zügig geht, das ist auch freier Eintritt. Was ich komisch fand, und das also ist sehr eigenartig, ist, dass in der Kirche selber gerade ein Gottesdienst stattfand und die im Prinzip drumherum trotzdem die Touristen haben laufen lassen. Das fühlte sich ein bisschen falsch an, aber gut, das müssen die ja selber entscheiden. Ja, also das war sehr eindrücklich, kann ich sehr empfehlen. Das habe ich an meinem freien Tag gemacht.
Ja, cool, dass du die Zeit hattest, das zu machen und dass du auch was hattest, was du da gerne machen wolltest, ja. Ja, um zu deiner Frage zurückzukommen, mir geht es in Tallinn relativ gut. Es war gar nicht so klar, dass wir heute überhaupt hier sind, ja. Im Dienstplan hatte ich das so drinnen, dass wir gestern Abend hier landen, jetzt den ganzen Tag auch mal frei haben und morgen dann sehr, sehr früh wieder abfliegen.
Jetzt musst du sagen, was heißt sehr, sehr früh?
Ja, also ich muss 3:45 deutscher Zeit aufstehen.
Aua, ja. Das macht ja hässlich.
Genau, das ist vorm Aufstehen auf jeden Fall. Ja. Aber 3:45
estnische Zeit. Andererseits ist es ja Ostersonntag. Du bist, wenn das einer gewohnt ist, dann ja du.
Im Grunde ist das so, genau. Und es kommt dann dazu, dass wir dann natürlich, wenn wir so früh aufstehen, meistens auch recht früh Feierabend haben. Der Feierabend ist dann um 10:30 bereits in Bremen morgen. Also vormittags 10:30, da kann man ja fast noch frühstücken gehen, so ungefähr. Ne? Ja. Und das ist also kein Problem. Das ist insgesamt eine ziemlich coole Tour. Und die habe ich einfach so bekommen, ohne sie mir zu wünschen, bin ich eigentlich relativ glücklich drüber, außer dass es halt direkt über Ostern ist und mich dann halt nicht zu Hause sein kann. Das gehört aber eben auch dazu. Ja. Dafür bin ich dann die 3 Tage später zu Hause.
Kurze Nachfrage, das heißt der Flug, also der letzte Flug ist dann Tallinn-Bremen?
Nee, Tallinn-Frankfurt und dann Frankfurt-Bremen.
Ah, okay. Und dann musst du irgendwie von Frankfurt nach Leipzig kommen, von Bremen nach Leipzig kommen, oder wie?
Nee, dann ist noch Montag Bremen, Frankfurt und dann nochmal Lager hin und zurück und dann komme ich noch nach Hause am Montag. Ah. Also es geht quasi von Freitag bis Montag die Tour. Und das ist im Grunde eine super Tour. Ich bin jetzt hier in Tallinn, das ist sehr schön, weil es nicht ganz klar war, ob wir hier überhaupt landen können, weil gestern war das Wetter wirklich sehr schlecht. Abends, also Wind war kein Faktor, aber es war wirklich äußerst nebelig mit sehr, sehr niedriger Wolkendecke. Und man muss in einer gewissen Höhe die Landebahn sehen oder zumindest die Lichter, die vor der Landebahn sind. Sonst muss man durchstarten. Und bei Nebel bedeutet das, dass man dann in der Regel auch nicht noch einen zweiten Anflug versuchen kann nachts, weil das dann in der Regel, je später es wird, noch schlechter wird das Wetter. Das heißt, wenn man dann beim ersten Mal nicht reinkommt, kannst du eigentlich direkt zum Ausweichflughafen fliegen und der wäre gestern Helsinki gewesen. Und dann weiß man halt nicht, was am nächsten Tag passiert. Ob man dann am nächsten Tag mit den Gästen wieder nach Tallinn fliegt oder was auch immer die Planung da mit einem vorhat, ob man dann nach Frankfurt zurück, was weiß ich. Ja. Ist auch egal. Ist auf jeden Fall wäre das dann, wenn wir das so hätten machen müssen, die sicherere Variante gewesen. Hier kam jetzt auch noch dazu in Tallinn, dass es eigentlich noch so ein Instrumentenlandesystem Kategorie 2 gibt. Das bedeutet, dass der Flieger dann automatisch landet. Dazu muss es allerdings bodenseitig auch ein paar Systemanforderungen müssen da erfüllt sein. Zum Beispiel Notstromaggregat, bestimmte Lichter müssen gehen. Und das war gestern nicht der Fall. Also diese Kategorie 2 war nicht verfügbar. Das heißt, wir mussten wirklich mit Kategorie 1 manuell in dieser schlechten Sicht landen. Deshalb hat es war sogar so ein Anflug, wo es auch unser Operations Manual vorsieht, dass der Kapitän dann sagt, das ist ein challenging approach, also ein besonders herausfordernder Anflug, den ich zwar legal machen darf, aber wo der Kapitän das machen soll, weil er halt in dem Fall die verantwortungshabende Person ist.
Das wäre jetzt meine Frage, Erfahrung. Ob du den machen durftest oder ob das dann wirklich abgegeben wird, aber ist ja interessant. Ja.
Ich hätte ihn machen dürfen, aber wir haben uns dazu entschieden, dass er den macht. Dann mache ich halt einen anderen, ist ja auch egal. Es war aber tatsächlich so, dass das Minimum kam und so 30 Meter von der Höhe, also das Minimum ist als Höhe angegeben, 200 Fuß über dem Boden, also 60 Meter über dem Boden. Und in 90 Meter über dem Boden sahen wir immer noch nichts.
Oh.
Ja. Und da haben wir gedacht, naja, toll, hier ist ja alles weiß. Und dann so kurz bevor diese 60 Meter ranrückten, sahen wir zumindest die Anflugbefeuerung. Die Bahn haben wir noch nicht gesehen, aber die Anflugbefeuerung. Und damit ist es dann legal und dann konnten wir landen. Und dann irgendwann kurz, ein paar Sekunden vor der Landung, haben wir dann auch die gesamte Bahn gesehen. Also es war wirklich relativ schlechtes Wetter. Ist in der Regel unkritisch, wenn man sich gut konzentriert, weil das dafür ist das Instrumentenlandesystem gemacht. Ja, aber man muss sich sehr gut konzentrieren. Dann ist es auch eine sichere Sache, sonst würden wir es ja nicht machen.
Ja, stimmt.
Und man muss gut vorbereitet sein, man muss genug Sprit dabei haben. Das war alles gegeben. Ja.
Wir
sind jetzt hier.
Der Folgentitel wie Schuppen von den Augen gefallen. Die Folge muss heißen Rein in die Suppe.
Rein in die Suppe, das ist sehr gut. Genau so war es nämlich. Ja. Ganz genau so war es.
Ich finde das immer lustig, wenn Leute schon so bei, ich sag mal, sieht noch gut 200, 300 Meter auf der Autobahn und dann schon die Nebelschlussleuchten reinhauen.
Ja, es ist auch verboten. Darf man eigentlich erst bei 50 Meter Sicht oder weniger. Ja. Aber ist egal, blendet.
Richtig Nebel ist schon auch wirklich krass.
Definitiv ist es, ja. Ja, jedenfalls sind wir jetzt hier. Ich habe wirklich, also es ist das beste Hotel, was ich bisher erlebt habe. Es ist wirklich toll und sie haben auch ein sensationelles Frühstück.
Und das will was heißen, denn der Mann hat das Lotte World Hotel erlebt in Südkorea.
Okay, wir schränken uns ein. Das beste Hotel, was ich seitdem ich fliege, erlebt habe.
Ah.
Ja, also Lotte World Hotel in Korea war schon was, das werde ich nie vergessen. Also jedenfalls sind wir hier jetzt dann und ich war beim Frühstück, das war sehr, sehr schön, das war wirklich sehr, sehr cool. Und jetzt ist es aber zum Beispiel so, dass heute so ein Tag ist, wie du beschrieben hast. Das Wetter ist jetzt nicht so irrsinnig toll hier und es hilft auch, sich mal auszuruhen, weil dafür ist die Zeit ja hier auch gedacht. Eventuell nehme ich mir die Zeit, nachher noch ein paar Schritte zu gehen. Zumal ich auch zum ersten Mal in Tallinn bin, aber das werden wir sehen. Also Stress ist jetzt was ich nicht gebrauchen kann, wenn ich morgen so früh aufstehen muss.
Ich versuche mich gerade zu erinnern, wir waren ja 2015 mal auf einer Weihnachtstour in Estland und unter anderem auch in Tallinn. Meine eindrücklichsten Erfahrungen da waren einerseits diese ganzen Elchschilder überall. Und dann erinnere ich mich, dass wir wirklich mit unserem Guide oder unserem, ich weiß gerade gar nicht, wer das da war, der uns gefahren hat von A nach B auf der Autobahn auf der rechten Seite, und auf der linken Seite kam uns so ein SUV entgegen, aber der hatte offenbar die Kontrolle verloren, es war nämlich auch arschglatt und arschkalt, und der war wirklich wie so in Zeitlupe, pingpongte der so von einer Leitplanke zur anderen, also der wirkte irgendwie, als hätte er gar keine Kontrolle mehr, aber es wirkte so surreal, weil es so langsam war, es war so bong, 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 so im Zickzack. Daran erinnere ich mich noch an Estland. Ich glaube, in Tallinn gab es eine echt schöne Kirche, wenn ich mich richtig erinnere. Die würde sich vielleicht lohnen.
Herr Stett. Das ist gut zu wissen. Das werde ich mir nachher dann vielleicht noch zu Gemüse führen.
Ja, ich habe noch was vergessen.
Ich gucke mich dann nochmal um. Also man kann ja, man kann ja heutzutage auch gucken, was es so gibt.
Ja, genau. Ja. Nein, ich habe vorhin was vergessen in der Lobhudelei für dieses ganze Projekt hier. Fehlen erstens meine Kollegen, die das auch allesamt sehr schön machen, und Teil dieses Kollegiums sind auch die Knaben des Winsbacher, sag ich schon, des Tölzer Knabenchors und der Chor selber. Es ist ein krasser Chor, muss ich mal sagen. Es ist wirklich, wirklich gut, was die machen. Und die Knabensolisten, die reißen hier wirklich allesamt in einer Qualität ab, das findest du so wirklich selten. Also es ist schon wirklich oberstes Regal und ganz großes Kino. Das gehört der Vollständigkeit halber auch noch mit dazu. Herr Stett, wir sind jetzt eine halbe Stunde drin. Jetzt gibt es die drei Dinge. Was sind deine drei favorisierten... Scheiße, ich hab's falsch angefangen. Also, deine drei favorisierten Essen in bestimmten Ländern. So, also beispielsweise... Pizza in Italien, Sushi in Japan, was weiß ich. Also so diese, ich sag mal, wirklich diese Klischee-Essen aus den jeweiligen Ländern, weil ich jetzt hier auch gerade vorhin ein Madeleine verdrückt habe hier in Frankreich und dann auch mich nochmal auf die Jagd nach Macarons und sowas machen will. Was ist denn so dein favorisiertes Essen dieser Art? Drei suchen wir.
Das ist eine sehr gute Frage. Es ist so, dass ich jetzt die Sachen, die man im Supermarkt kaufen kann, ausblende. Weil das ist eigentlich das, was ich von da meistens mitbringe. Dass ich dann authentisch Zeug mit nach Hause bringe, was man dort zu einem Preis kaufen kann, der halt zum Beispiel italienisch ist. Wenn man in Italien was kauft im Supermarkt, ist es was anderes, als wenn man das hier in einer... in der Gourmetage kauft oder sowas. Ne? Da kostet es dreimal so viel und die Qualität ist nicht besser, sondern eher halt nicht ganz so gut. Ja, das klammer ich aus. Ja, Pizza in Italien, definitiv. Da nehme ich auch noch das Eis dazu und den Espresso. Das ist definitiv was oberste Stelle ist, weil ich auch sehr, sehr gerne Pizza esse. Dann, Skandinavien ist einfach, da ist es schwierig, weil das einfach wahnsinnig teuer ist. Das ist sehr, sehr schwer, dort essen zu gehen. Ja. Und da nehme ich auch Island mit rein. Da essen zu gehen ist sehr schwierig. Allerdings habe ich auf Island die bisher beste Lammkeule gegessen. Das liegt allerdings auch daran, dass wir dort jemanden kennen, der Schafe hat, also isländische Schafe, und das auch sehr, 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 sehr gut zubereiten kann. Und das ist auch schon sehr lange her. Ich bin beruflich dort noch nie gewesen. Und wenn ich da beruflich wäre, würde ich dort nicht übernachten, weil das ein Nachtflug bzw. ein Tagflug mit hin und zurück ist, ohne Übernachtung. Und das ist Nummer 2, Lammkeule mit Pellkartoffeln.
Aber ist das, ganz kurz, ist das eine Spezialität?
Und da? Krautsalat? Ich würde sagen, ja. Ich denke, das ist eine Spezialität, eine isländische. Also Fisch ist definitiv auch eine isländische Spezialität. Ist auch was Feines dort, definitiv was Besonderes. Aber ich mag auch Fisch, aber Lammkeule ist schon wirklich was Besonderes. Das esse ich sehr, sehr gerne. Ist aber auch was man natürlich nicht jeden Tag isst, auf keinen Fall. Ja, aus vielen verschiedenen Gründen. Und so, bei Nummer 3 wird es dann schon schwierig. Weil das schlecht auf ein Land, also doch, ja. Das ist jetzt nicht beruflich, sondern es ist privat gesehen in Indien. Und dann sage ich grundsätzlich das Essen in Indien. Da kann ich nicht sagen, was. Aber wahrscheinlich ist es Paneer Makhani. oder Dal Makhani, Hauptsache Makhani. Und mit was auch immer es dazu gibt, also Hauptsache indisches Essen. Auch wenn ich mich da jetzt das letzte Mal, als ich da war, ein bisschen vollgestopft damit, was sehr, sehr schön war. Andererseits habe ich jetzt auch ein bisschen eine Pause gebraucht. Nach wie vor dauert die auch an. Aber es ist so, dass das nicht mehr lange dauern wird, dann werde ich es wieder vermissen. Und das ist einfach in Indien was anderes als irgendwo anders auf der Welt. Das kriegst du eigentlich nirgendwo anders so wie da.
Das ergibt Sinn, ja. Also indisch in Indien will ich gerne auch irgendwann mal noch probieren. Lammkeule in Island, ja, vielleicht gibt es da auch eine pescetarische Alternative zu. Ansonsten.
Ja, definitiv. Also Fisch in Island ist auch sensationell gut. Sehr, sehr gut, ja.
Ja, das glaube ich. Ansonsten haben wir euch jetzt hoffentlich österlichen Hunger gemacht. Das ist ja ganz klar. Es ist ja, wenn ihr das hört, gerade Ostersonntag. Hoffentlich. Ich versuche das hier irgendwie hochzukriegen. Das Problem ist, dass das WLAN hier in meinem Airbnb nicht funktioniert. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich versuche das übers Handy irgendwie zu schaffen. Und dementsprechend hoffen wir, dass ihr das Ostersonntag noch hören könnt. Wenn nicht, wird es dann erst unter Ostermontag abends, weil ich das dann wieder zu Hause bin mit Internet und WLAN. Aber wir gehen mal davon aus, dass das alles klappt. Und dementsprechend könnt ihr jetzt dann der Österlichkeit frönen und euch die Plauze voll wemsen. Herr Stett, wollen wir so langsam zum Ende kommen?
Gerne, ja.
Hast du, ganz kurz noch vor Schluss, hast du diese ganze Posse um den Wahl mitbekommen?
Ja, aber es interessiert mich nicht.
Ja, mich interessiert es insofern, als dass ich es immer wieder faszinierend finde, wie wir es schaffen, Dinge politisch so in Grund und Boden zu diskutieren, dass wir einfach nicht in der Lage sind, solchen Tieren mal zu helfen. Ja, also das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sich ein Wal irgendwie in deutsche Gefilde verirrt und dass man da so überhaupt keinen Plan hat und so Leute, die Ahnung davon haben, dann auch einfach so mir nichts, dir nichts wieder wegschickt, weil man sagt, nee, also das ist ja, also nee, das ist es und ist es nicht. Das finde ich schon bemerkenswert. Mehr will ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Es ist tragisch um das Tier. Das tut mir sehr leid. Ansonsten ist es ein bisschen Deutschland.
Das in der auf Nutshell. Jeden Fall.
Ja.
Deutschland in der Nutshell ist auch, wie es aufgebauscht wurde.
Ja.
Auch deshalb habe ich es abgeblockt und sage, es interessiert mich nicht, weil ich mich mit anderen Themen befasse, die auch wichtig sind. Und ich lasse die Leute ihre Arbeit machen und mische mich nicht ein.
Ja. Gut. Dann haben wir jetzt soweit alles geklärt. Ich bin noch bis Montag hier. Ich fliege Montag zurück und hoffe auf noch zwei gute Vorstellungen heute und morgen. Und ansonsten habe ich noch ein Heinz für euch mitgebracht. Herr Stett, hast du noch ein letztes Wort?
Ja, also ich wünsche dir schöne Vorstellungen, viel Spaß noch, einen guten Rückflug. Und allen anderen wünsche ich noch ein frohes Osterfest und eine angenehme Woche. Die Ferien haben, genießt die Zeit.
So. Das ist also das letzte Wort zum stillen Karsamstag, der bei uns heute nicht ganz so still war. Zum Abschluss wieder ein Gedicht von Heinz Erhardt. Heinz Erhardt, klassisches. Und das Gedicht heißt, ein Pianist spielt Liszt. O eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Heros, ein Akkordarbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger drückst du auf jene langen Dinger, die man gewöhnlich Tasten nennt und die, grad wie beim Schach, getrennt in Schwarz und Weiß ihr Dasein fristen als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Greifen und zum Spielen, nein, was man meistens gar nicht glaubt, du brauchst dazu sogar dein Haupt. Mal fällt's, als ob du schlafen musst, auf deine stark erregte Brust, mal fällt's mit furchtbar irrem Blick, soweit es irgend geht, zurück. Und kommst du gänzlich in Ekstase, hängt dir ein Tropfen an der Nase, und hast du endlich ausgerast, sagt sich der Hörer, List, not last. O eminenter Tastenhengst, der du dir Töne Schlachten lenkst, und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Und jeder Hörer merkt alsbald, du siegst mit List. Nicht mit Gewalt. In diesem Sinne,
Spitze.
Weiter so. Raketengude.